Zack, zack,
zack.
Zack, Familie.
Zack, Familie. Was Eltern umtreibt und Menschen, die Kinder mögen. Ein Podcast der Regensburger Eltern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zack, Familie. Ich bin Anna-Maria Ruck und ich sitze hier mit meiner heutigen Gesprächspartnerin Dr. Heike Wolter. Heike, danke, dass du hier bist und mit mir heute einem Thema Raum geben wirst, das viele Familien und auch dich und deine Familie betrifft. Wir sprechen über den Verlust eines Kindes, also über die Erfahrungen von Fehlgeburt, stiller Geburt oder Tod des eigenen Babys. Heike, du hast mehrere Bücher und Ratgeber für Menschen mit solchen Verlusterfahrungen geschrieben und ich springe jetzt einfach mitten rein und frag dich, magst du mir erzählen, was dir passiert ist und wie es dazu kam, dass du diese Bücher geschrieben hast?
Ja, danke erstmal für die Einladung. Die Bücher habe ich geschrieben, weil mich eben, wie du gesagt hast, das Thema selber betrifft. Also ich habe 6 Kinder, 5 lebende Kinder und eben ein Sternenkind. Das ist mein drittes Kind, das ist eine Tochter, die heißt Lilly. Und vor mehr als 18 Jahren ist sie während der Geburt gestorben. Das war eine nicht vorhersehbare Situation. Und im Laufe der Zeit, das glaube ich, machen alle Eltern, denen sowas passiert, setzt so ein Prozess von Trauerarbeit und Sinngebung auch ein. Und in diesem muss man auch seinen Weg finden, mit dem man etwas aus dem Geschehenen macht, würde ich mal sagen. Und mein Weg war es eben, diese Bücher zu schreiben, die ich ja auf der einen Seite mit dem Blick auf Betroffene geschrieben habe, aber vor allem auch mit dem Blick auf Fachpersonen, weil ich fand, dass es schon noch viel Luft damals jedenfalls nach oben gab. Da ändert sich mittlerweile sehr viel, aber das war eigentlich so die Motivation.
Mhm. Ja, danke, dass du das mit uns geteilt hast, dass du hier bist und auch, dass du diese Bücher geschrieben hast. Ich habe tatsächlich selber auch eine Freundin, die diese Bücher, für die sehr wichtig waren in ihrer Situation, die sie, mit der sie umgehen und leben muss. Genau, und du hast es gerade schon erwähnt, das ist jetzt 18, 19 Jahre her. Und da würde mich jetzt als erstes eigentlich interessieren, wie bist du jetzt heute hier? Also wie ist es für dich an so einem Tag, wo du weißt, okay, heute rede ich darüber, ist das immer noch, also spürst du das vorher oder währenddessen oder wie ist das jetzt? Mhm.
Vorher beschäftigt mich das eigentlich gar nicht so sehr. Dafür habe ich zu oft mit dem Thema zu tun. Also ich bilde auch sehr viele Hebammen fort und Hebammenschülerinnen. Das heißt, mittlerweile ist es auch schon ein Teil in der Ausbildung, aber auch KollegInnen, die schon ganz lange im Beruf stehen. Und da habe ich eben häufig mit dem Thema zu tun. Ich habe ab und zu auch mit Vorträgen oder anderen Formaten mit Betroffenen zu tun, wenn auch nicht so ganz häufig und manchmal auf der privaten Ebene natürlich, wenn Menschen mir schreiben oder so. Und eben dann solche, sagen wir mal, publizistischen Angebote, die auch ab und zu mal kommen. Und im Gespräch gibt es manchmal so Momente, wo ich merke, das bewegt mich oder das finde ich jetzt schwer. Aber die sind natürlich nach so langer Zeit irgendwie beherrschbar. Mhm. Und im Nachgang sind es dann manchmal noch so einzelne Sachen, die mir durch den Kopf gehen. Aber sonst gibt es eher andere Momente in meinem Leben, die mich immer wieder dahin zurückholen. Das sind gar nicht so diese Gespräche eigentlich.
Mhm. Diese professionellen Gespräche, kann man sagen, die triggern dich jetzt nicht. Das ist nicht, dass du da total in Emotionen reingerätst. Aber es gibt eben schon auch andere Situationen, in denen du an sie denkst.
An sie denken tue ich in solchen Gesprächen schon sehr, aber das ist ein sehr, ich würde das so ausdrücken, ein sehr friedvolles daran denken. Mhm. Es ist nicht belastend, weil es Situationen gibt, auch heute Situationen noch gibt, in denen das schwer ist. Mhm. Ja, das sind ganz andere. Also das ist zum Beispiel eine Schulfeier. Mhm. Ja, so Meilensteine sind oft so ein Thema. Die sind echt schwierig, weil man da eben auch weiß, das ist nicht, das gibt es nicht, ja. Mhm. Mhm. Und jetzt haben wir mit unseren jüngeren Kindern halt viele von diesen Meilensteinen.
Mhm. Also das heißt, es ist schon irgendwie so immer noch so eine offene Wunde irgendwie. Also da ist immer noch was Trauriges, was hochkommen kann.
Genau, also es gibt ja zum Beispiel auch Trauermodelle, die sprechen mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten, aber eigentlich am besten finde ich Resttrauer. Mhm. Also Trauer, die schmerzvolle, die schlimme, die überwältigende Trauer, die geht. Mhm. Und man integriert es gut, fast alle Eltern integrieren das wirklich gut im Laufe ihres Lebens. Aber es bleibt eben so ein Moment, der auch nicht weggeht. Mhm. Und ich glaube, das muss ja auch so sein, weil wenn man gar nicht mehr traurig wäre, dann würde man sich auch nicht freuen, weil es sozusagen das Komplementär ist. Mhm. Und außerdem würde man sich vermutlich auch nicht mehr erinnern.
Mhm. Aber jetzt stelle ich die Frage doch noch, wie ist es denn jetzt für dich heute, wenn jetzt eine Freundin dich sozusagen unvorbereitet jenseits dieses professionellen Rahmens zum Beispiel fragen würde, Heike, wie geht's dir jetzt damit oder wie geht's dir heute an ihrem Todestag oder Geburtstag? Wie geht's dir heute damit an diesen besonderen Moment, also ist das was, wo du dankbar bist, weil jemand einfach sieht, das ist Teil meines Lebens, der ist nie weg und es ist gut, wenn jemand das sieht und dem Raum gibt mit mir gemeinsam? Oder ist das manchmal schon auch mehr so, weil ich glaube, das ist das, was die anderen oft so fürchten, ne? dass man so einen Prozess, dass man jemanden irgendwo reinschubst, wo der vielleicht ja jetzt ausgerechnet gerade nicht rein soll oder will?
Also das ist nie etwas, was ich als unangemessen empfinde oder wo ich sage, hätte mich mal niemand was gefragt. Eltern sind wie alle Menschen sicher sehr verschieden und ich kann jetzt nicht dafür garantieren, dass nicht jemand anders sagt, ach, hoffentlich spricht mich keiner an, aber ich würde grundsätzlich und über meine Erfahrungen in den Interviews mit Eltern eben das Gegenteil behaupten. Man ist total froh, gerade wenn es schon länger her ist, wenn Menschen einen ansprechen. Man wird auf dieses Ereignis oder Geschehen eigentlich nie mehr oder ganz selten angesprochen. Viele Leute denken, das ist lang her. Viele sind vielleicht auch erleichtert, dann muss ich das nicht ansprechen. Aber ich bin jedes Jahr total dankbar für die Bekannten, Freundinnen, Freundinnen, die mich ansprechen, zum Beispiel an dem Tag, an dem sie geboren und gestorben ist, ja. Mhm. Und damit eben erkennen lassen, ich kann mir irgendwie auch vorstellen, dass das immer noch schwierig ist. Denn das grundsätzlich Schwierige daran, ein Kind zu verlieren, gerade wenn es so ganz klein ist, ist ja, dass das so unsichtbar ist. Also die anderen können ja auch gar nicht wissen, um wen oder was man trauert. Ne? Wenn ein alter Mensch stirbt, dann haben viele den erlebt und die können alle eine Idee davon entwickeln, warum bin ich jetzt traurig, was war vielleicht an dem besonders, was haben die vielleicht auch mit demjenigen erlebt, aber das alles geht bei einem kleinen Kind nicht. Und drum können sich die Menschen gar nicht vorstellen, warum man so schrecklich traurig ist. Also mir ist es selber so gegangen, als das passiert war, dass mich in einem Ladengeschäft jemand angesprochen hat und gesagt hat, seien Sie doch froh, dass Ihr Kind nicht älter war. Als würde es das besser machen, weil man diese Person noch nicht so gekannt hat und dann vielleicht nicht so traurig ist. Das war ja früher übrigens auch die Idee der Medizin. Also wenn man wusste, dass ein Kind nicht mehr lebt und geboren werden sollte, dann hat man aus dem Kreißsaal alles verbannt, was da an Geburt erinnert hat. Und das Kind hat man bestenfalls, bevor die Mutter das gesehen hat, sofort rausgenommen und hatte die Idee, wenn die das nicht sieht, dann kann die keine Bindung aufbauen und dann ist es nicht so schlimm. Aber heute weiß man, das Gegenteil ist der Fall. Je besser die Bindung, desto besser funktioniert sozusagen oder nicht funktioniert die Trauer, aber da wird sie auf den Weg gesetzt, mit der sie irgendwann erträglich wird. Mhm. Und jeder Mensch, der einen darauf anspricht, hilft bei diesem Weg letztlich mit.
Mhm. Ist es, dass das so ein Prozess ist, dass ich sozusagen eigentlich dem einen Namen geben kann, vielleicht auch dem Kind einen Namen geben kann oder dass ich das Geschehen irgendwie greifen kann, wenn es nicht an mir vorbei gemacht wird oder geschieht? Und dadurch kann ich überhaupt dann da sozusagen damit umgehen. Aber wenn das mich so überrollt und ich quasi keine Anhaltspunkte habe, dass es dann irgendwie schwieriger wird, überhaupt sich das einzugestehen? Oder ist das was, wo man generell sagen kann, es so wahrscheinlich laufen Trauerprozesse so ab, dass man wirklich was braucht, woran man sich festhält?
das Überwältigende und dieses an einem Vorbeilaufen, das passiert in vielen Verlustsituationen automatisch und man kann es auch gar nicht verhindern, weil der Schock, also sowohl ein körperlicher Schock unter Umständen als auch der seelische Schock sozusagen Mechanismen sind, um das zunächst mal unerträgliche Geschehen auszuhalten. Mhm. Aber was es gut brauchen kann, sind Menschen, die Außenstehende sind oder mittelbar Betroffene, würde ich das mal nennen. Ja, zum Beispiel Fachpersonal in einer Klinik, aber eben auch ein gutes stützendes Umfeld, die das leisten können, diesen Prozess mitzugestalten in einer Art und Weise, dass er im Nachhinein als bewusst wahrgenommen vorgestellt werden kann. Also ich sage mal ein Beispiel aus den Erfahrungen der Interviews. Also wenn jemand diese Mitteilung kriegt, dann erzählen ganz viele Mütter und Väter, ich habe gar nichts mehr verstanden, das war wie im Film, ich war da nicht dabei, alles nur ein schlechter Traum, weil das so unfassbar ist, dass der Körper schottet. Und das kann man eben nicht verhindern. Und wenn es dann aber Menschen gibt, die sagen, wir würden Ihnen jetzt mal den Vorschlag machen, hier ist jetzt überhaupt keine Gefahr im Verzug. Wir reden jetzt mal ein bisschen, wir erzählen Ihnen mal ein bisschen, wie man das jetzt machen kann, zum Beispiel mit einer Geburt. Und dann würden wir Ihnen empfehlen, gehen Sie vielleicht noch mal nach Hause, überlegen Sie sich, wen wollen Sie informieren, wen wollen Sie dabei haben, was ist vielleicht mit Ihren anderen Kindern, gibt es bestimmte Dinge, die Sie gern holen möchten oder die eine besondere Bedeutung haben. Da gibt es ganz viele Themen, die ich jetzt anschneiden könnte. Ich will die Antwort jetzt nicht so lang machen, aber es gibt ganz viele Themen, die man jetzt anschneiden könnte, um dafür zu sorgen, dass in dem nun folgenden Prozess Dinge getan werden, auch wenn die Eltern von selber noch nicht die Intention haben, Dinge getan oder angestoßen werden, von denen man weiß, dass sie später ganz wichtig werden. Auch dazu noch mal ein Beispiel. Im Lauf der letzten Jahre ist es immer wichtiger geworden, das Thema Sternenkind-Fotografie. Es gibt mittlerweile eine deutschlandweite Organisation, die das macht und die das für Eltern auch kostenlos anbietet und sehr schnell verfügbar sind. So ein großes Netzwerk haben die. Jetzt gibt es eine ganze Menge Eltern, die von selber da nicht dran denken. Es gibt manche Eltern, die sich das überhaupt nicht vorstellen können. Und es gibt immer wieder, weiß ich aus Interviews, auch Angehörige, die zum Beispiel sagen, um Gottes Willen, das ist pietätlos zum Beispiel. Und die meisten Menschen, als junge Menschen, haben bis dahin wenig oder gar keinen Kontakt mit dem Tod gehabt. Das heißt, auch selber gar keine Idee, was würde ich denn wollen in so einer Situation, weil man will ja sowieso nicht in dieser Situation sein. So, und wenn da jetzt jemand da ist und sagt, wir haben hier ganz gute Erfahrungen gemacht, wenn ein Sternenkinderfotograf oder Fotografin kommt und die machen dies und jenes. Und viele Eltern sagen uns, dass das ganz wertvolle Erinnerungen sind. Sogar manche, wenn sie die Fotos gar nicht anschauen, sondern nur wissen, dass sie existieren oder so, dann kann das so einen Weg ebnen. Und damit, das ist das, was ich damit meine. Am Anfang ist, kann man vielleicht diese Situation noch nicht für die Eltern bewusster gestalten, aber sie können später merken, dass es ein bewussterer Prozess war, weil sie jemand an die Hand genommen hat. Und letztlich können das im weiteren Verlauf auch Freunde, Freundinnen, Bekannte sein, die dieses an die Hand nehmen machen, wenn sie der Situation nicht davonlaufen, wenn sie ihre eigene Unsicherheit und Angst und Trauer auch ausdrücken, auch oft einfach sagen, ich bin jetzt hier, ich stehe vor deiner Tür, ich hatte das Gefühl, ich würde gern kommen, aber ehrlicherweise, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Das ist viel hilfreicher als jemand, der einfach nicht kommt, weil er nicht weiß, was er sagen soll.
Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Und ich habe auch diese Erfahrung selber auch gemacht, dass ich so gemerkt habe, also ich hatte so zum Beispiel das Gefühl, ich musste da immer weinen. Also ich hatte eine Freundin, die mit mir gleichzeitig schwanger war mit ihrem zweiten Kind und bei mir war es das erste Kind. Und wir wohnten nebeneinander, arbeiteten im gleichen Gebäude. Wir waren ganz oder sind immer noch ganz, ganz enge Freundinnen und Ihre Tochter ist gestorben wenige Wochen nach der Geburt. Und ich weiß, also es gab ganz viele schwierige Situationen, wo ich mich total überwinden musste oder auch einfach nie sicher war. Zum Beispiel auch, darf ich jetzt weinen? Ich hatte immer das Gefühl, ich darf doch jetzt keine Trauer zeigen. Also ich habe kein Recht. Und ich, also es ging mir auch nicht darum, was ich hatte oder nicht. Ich wollte einfach nur nicht ihr noch, also ich wollte sie nicht irgendwie stören oder es war so, also man ist so, es ist wirklich so eine, also eine Situation, wo einen jede Intuition so zu verlassen scheint und man nicht mehr so richtig, ja, weiß, was man darf. Und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass immer, wenn ich das dann einfach ausgesprochen habe, hat es sich einfach total gelöst. Also die hat dann einfach zu mir gesagt, Anna, ich freue mich, ich bin total dankbar, wenn du mit mir weinst und wenn wir zusammen diesen Raum schaffen für meine Tochter oder wenn ich dein Baby halten darf, dann ist das für mich so wichtig, weil ich einfach merke, ja, das Leben ist noch da. Ich kann mich sogar für dich freuen irgendwo. Das ist nicht, es geht nicht, das eine löst nicht das andere ab. Also irgendwann, also es kamen ganz viele Prozesse und ich habe eigentlich immer wieder gemerkt, dass das Einzige, was hilft, ist irgendwie irgendeinen Vorstoß zu machen und dann kann der andere reagieren und man merkt, okay, die Menschen können antworten, können sagen, mehr oder weniger zumindest, was sie jetzt brauchen oder
genau. Und genau darum geht es, glaube ich, einen Rahmen zu schaffen und zu finden, in dem man eben sagen kann, was man momentan gut brauchen kann. Das ist ja ganz schön schwer, denn Trauer hat auch viel mit so einem Gefühl von Hilflosigkeit und vielleicht auch Hilfsbedürftigkeit zu tun. Und dann den Rahmen zu haben, eben wo jemand bereit ist, diesen Raum mit einem zu teilen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also es gibt eine ganz schöne Stelle in dem Buch von Astrid Lindgren, Ronja Räubertochter. Die Stelle fängt an mit, lange saßen sie da und hatten es schwer. Und dann geht es ein bisschen weiter und dann kommt, wenigstens saßen sie gemeinsam da, aber leicht war es trotzdem nicht. Das löst nicht alles, aber es ist eben ganz viel wert, beisammen zu sein und gerade auch diese Situationen, die du schilderst, ja, mit einem Baby sein, man ist mit Müttern und Babys und Vätern immer konfrontiert, das ist das Leben, auch wenn die eigene Welt vielleicht für eine Zeit lang gefühlt stehen bleibt und dass jemand da keine Scheu hat, sondern sagt, ja, du kannst mein Baby halten, das würde man ja bei jemandem, der ein lebendes Kind hat, auch machen. Auch sozusagen auf die Gefahr hin, dass derjenige auf dieses Baby drauf weinen wird. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das passiert. Mir würde es so gehen. Ist ein ganz großes Geschenk, weil man eben auch genau das, was du sagst, beieinander fühlen kann, dass Trauer und Freude zugleich sein können. Denn das sind sie übrigens auch in der Trauer, sind schöne und schwierige Erinnerungen in einem recht kurzen Wechsel da und beide gehören auch gelebt.
Ich würde jetzt nochmal nachfragen wollen, du hast jetzt gerade schon einiges dazu gesagt, wie Freundinnen oder auch Verwandte sich verhalten können und so, wenn es jetzt darum geht, da zu sein, dann heißt es wahrscheinlich wirklich auch einfach oft zu fragen, wie geht's dir jetzt oder wie ist das jetzt für dich, weil der andere sonst vielleicht nicht spüren kann, dass man da ist, zumindest später auch im Alltag, wenn dann Situationen sind, wie da kommt jetzt eine Schwangere oder man redet über eine neue Schwangerschaft und dass man das dann anspricht, das ist so, was ich jetzt schon mal so mitgenommen habe für mich auch. Gibt es da noch mehr, was du sagen kannst? Vielleicht auch erstmal so tatsächlich akut, wenn jetzt diese Situation ist, dass jemand sein Embryo, sein Fötus oder sein Baby eben verliert. Was ist da wichtig für Freundinnen, für Verwandte, vielleicht auch für Arbeitgeber? Was kann man machen? Was kann man unterlassen? Vielleicht gibt es da noch mehr Dinge, die du sagen kannst.
Ich glaube, dass die erste und wichtigste Tatsache wirklich die ist, da zu sein, und zwar im Wortsinne da zu sein, nicht wegzulaufen vor der Situation, den Kontakt nicht zu meiden oder einzuschränken, dann auch immer wieder Gesprächsangebote zu machen, was man sehr häufig hat, nicht nur in der Trauer um Kinder, sondern generell bei Menschen, die mit einem Verlust zurechtkommen müssen, sind andere Menschen, die dann sagen, und wann immer du was brauchst, melde dich. Und das machen diese Leute nie. Das ist kein böser Wille, sondern dazu gehören verschiedene Hürden. Ne? Also zum einen zu überlegen, war das eine Floskel oder war es ernst gemeint? Zum zweiten zum Telefonhörer zu greifen oder an die nächste Tür zu gehen oder ähnliches und zu sagen, hier bin ich, du hast doch angeboten. Das sind alles Dinge, die am Anfang ganz schön schwer sind. Und drum finde ich es sehr wichtig, dass man dieses Angebot dadurch erneuert, dass man eben sich meldet, dass man vielleicht mal vor der Tür steht und aber auch sagt, ich habe mir gedacht, ich gucke einfach mal vorbei oder ich höre mal nach dir. Ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du sagst, ach nee, jetzt nicht. Aber sonst einfach da sein. Und im Akutfall sicher auch wichtig sind so ganz praktische Hilfsangebote. Also das würde damit beginnen, dass man zumindest bei späteren Verlusten, aber letztlich im Grundsatz, glaube ich, ist jede Schwangerschaft eine große Umstellung und auch das Ende einer Schwangerschaft ist wieder eine große Umstellung. Und das heißt, ein Wochenbett gibt es in jedem Fall, bloß dass das bei verwaisten Eltern gar nicht als solches wahrgenommen wird. Aber das alles, was man vielleicht jemandem sonst auch Gutes tun würde, also das Essen kochen, die Kinder von der Schule abholen oder mal mitnehmen zum Spielen oder so, das sind alles ganz wichtige Sachen. Und wenn ich gerade bei Geschwisterkindern bin, natürlich auch eine Möglichkeit vielleicht bieten für Geschwisterkinder, nochmal einen anderen und unbeschwerten Rahmen zu finden, der zu Hause in dieser Situation oft nicht geboten sein kann. Und wenn es um ganz frühe Verluste geht, dann glaube ich, kommt noch hinzu überhaupt ein und vielleicht auch der einzige Ansprechpartner, Ansprechpartnerin zu sein. Also im Gegensatz zu den späteren Verlusten in der Schwangerschaft, für die es heutzutage ganz häufig schon sehr viele Unterstützungsangebote gibt, wo die Kliniken auch mehr oder weniger, aber schon sehr bewusst sind, ist es so, wer sein Kind in der 10., 12. Woche verliert, der wird oft in einer Routine im Krankenhaus mal kurz zum Beispiel zu einer Ausschabung ambulant irgendwie behandelt und dann nach Hause geschickt und hat ja auch keinen Mutterschutz. Das heißt, könnte theoretisch am nächsten Tag so ungefähr bei der Arbeit stehen, muss vielleicht noch beim niedergelassenen Arzt um eine Krankschreibung bitten und keiner verliert mehr ein Wort darüber. Und das ist ganz schön schwer. Ja, und die Frage Arbeitgeber, also auch Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen können natürlich aufmerksam sein, wie man mit Menschen abseits der sozusagen gesetzgeberischen Regelung umgeht. Also natürlich halten die sich hoffentlich an alles, was da so im gesetzgeberischen Bereich geboten ist, aber man kann ja trotzdem ein Arbeitsumfeld auch so gestalten, dass man jemanden signalisiert, ich kann mir vorstellen, dass das eine Erschütterung in deinem Leben ist und vielleicht deckt sozusagen dieses Gesetzgeberische nicht alles ab, was für dich jetzt wichtig sein könnte und wo wir dir vielleicht entgegenkommen können.
Was ich noch total wichtig finde, dich zu fragen, ist auch, was ist eigentlich für Menschen, denen oder Familien, denen das passiert, was ist für die selber eigentlich aus deiner Sicht hilfreich oder wichtig? Also du hast schon einiges auch angesprochen, so irgendwie Erinnerungen zu sammeln, wenn das passiert, sich Zeit zu nehmen auch, wenn das möglich ist, gibt es da noch mehr, wo du aus deinen Erfahrungen mit den Interviews oder auch aus deinem eigenen Erleben, wo du sagen kannst, wenn du das oder das mal versuchst, das könnte dir helfen, über die Zeit damit weiterzuleben. Und vielleicht auch ganz besonders nochmal für Frauen, die jetzt sehr früh einfach ihr Baby oder in dem Fall sagt man Fötus oder Embryo verloren haben, weil man da ja wirklich auch noch weniger vielleicht so drüber nachdenkt. Gibt es da auch irgendwie Geschichten, die du gehört hast von Frauen, die erzählt haben, das und das war für sie wichtig oder hilfreich in dieser Situation?
Ich glaube, es sind so 5 Schlagworte, die würde ich mal durchgehen. Das erste ist Zeit. Das fällt vielen Menschen drumherum total schwer, in so einer Situation Zeit zu geben. Im Klinischen sind da oft Routinen dahinter, ja, so ungefähr, ich sag mal, beim niedergelassenen Arzt oder der Ärztin kein Herzschlag festgestellt, Überweisung, Krankenhaus, Geburt, gegebenenfalls auch Geburtseinleitung nach Hause. Also so ein vorgegebener Rhythmus, der gar nicht sein muss. Bei Fehlgeburten übrigens genau das Gleiche. Also niemand muss nach so einer Diagnose innerhalb von Stunden für eine Ausschreibung ins Krankenhaus, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ja? Das heißt, Zeit geben wäre das Allerwichtigste und Erste, weil die Verarbeitung von so einem Verlust in dem Moment, wo diese Information in der Welt ist, beginnt. Und wenn man da Zeit hat, auch zum Beispiel vor einer Geburt, vor einer Ausschabung, also einer kleinen Geburt sozusagen, wenn man da Zeit hat, dann kann sich da schon vieles auch innerlich klären oder zumindest Überlegungen, wie möchte ich denn irgendwas? Das wäre das Erste. Das Nächste ist Wissen. Eltern müssen wissen, was geschieht, was mit ihnen geschieht, was das bedeutet. In dem Maße, in dem sie das möchten und in einer Sprache, in der sie das verstehen können. Und damit sind jetzt nicht nur Sprachbarrieren im Sinne von, wir sprechen 2 verschiedene Sprachen gemeint, sondern schon zum Beispiel auch Dinge wie eine medizinische Fachsprache ist für viele Menschen unverständlich, sondern die wollen viel eher die Dinge in einer Sprache wissen, die sie alltagsmäßig verstehen können, die auch dem Schock angepasst ist. Da ist das Verständnis auch eingeschränkt. Wissen ermöglicht auch, dass ich entscheiden kann. Ich sage mal ein Beispiel dafür. In Deutschland gibt es 16 verschiedene Bestattungsgesetze, weil das Länderrecht ist. Aber diesen Bestattungsgesetzen ist schon durchaus viel gemeinsam. Zum Beispiel ist ihnen gemeinsam, dass wenn das Kind lebend geboren ist oder als sogenannte Totgeburt gilt, also entweder über 500 Gramm gewogen hat, über der 24. Schwangerschaftswoche von der Schwangerschaftsdauer alt war oder eben lebend geboren ist, dann ist es eine Person. Und das bedeutet, sie muss von einer Fachinstitution bestattet werden. Man kann das Kind nicht einfach mitnehmen. Aber man kann es mit nach Hause nehmen zum Beispiel. Es müsste dann ein Bestatter kommen und das Kind aus dem Krankenhaus mitnehmen und nach Hause bringen. Und dann könnte man sich dort verabschieden. Und das wissen Menschen üblicherweise nicht. Ich hätte das auch nicht gewusst in dieser Situation. Jetzt kann ich mich als Klinik zum Beispiel entscheiden, dass ich dieses Wissen, sofern es überhaupt vorhanden ist, aber gehen wir mal davon aus, dass ich dieses Wissen nicht weitergebe, dann wird niemand sein Kind vermutlich mitnehmen wollen, weil in so einer Situation kaum jemand anfängt, lange Recherchen anzustellen.
Oder zu diskutieren.
Oder zu diskutieren. Und wenn Menschen das wissen, dann wird es immer noch wahrscheinlich einen ganz großen Prozentsatz geben, die sagen, das kann ich mir jetzt alles gar nicht vorstellen oder das würde ich nicht machen oder es gibt ja viele Gründe, das nicht zu tun. Aber vielleicht gibt es Menschen, die sagen, das würde ich so gerne. Ich würde, dass mein Baby einmal in dem Zimmer, was wir fürs vorbereitet haben, zu Hause ist. Das habe ich in Interviews auch schon gehört, dass Eltern das eben gemacht haben und ihrem Kind dieses Zimmer zum Beispiel gezeigt haben. Und in einer Situation, in der Menschen ja in den meisten Aspekten total ohnmächtig sind und nichts entscheiden können, weil die Tatsachen gegeben sind, ist es eine Erfahrung von, ich habe entschieden, von dem ich glaube, dass es für mich, für uns, Eltern entscheiden ja üblicherweise systemisch, für uns am allerbesten ist. Mhm. Und selbst wenn sie aus irgendeinem Grund dann die Erfahrung machen, das hat mir jetzt gar nicht so geholfen, aber sie haben es selber entschieden, nicht jemand hat für sie entschieden. Und damit das aber klappt, müssen Eltern möglichst viel wissen dürfen. Mhm. Was nicht heißt, ihnen nicht zuzugestehen, dass sie vielleicht auch manches gar nicht wissen wollen. Aber das kann man ja anbieten und sagen, das sind so Themen, über die könnten wir noch sprechen. Mhm. Es gibt welche, die muss man ansprechen, und es gibt ganz viele, die kann man ansprechen. Mhm. Also das wäre, der erste Punkt war Zeit, der zweite war Wissen, der dritte ist Entscheidungsfreiheit. Mhm. Der vierte, den hast du schon angesprochen, ist Erinnerungen schaffen, also unterstützen dabei, in dieser ja wirklich kurzen Zeitspanne so viele Erinnerungen zu schaffen, dass es, ich sag das jetzt mal so blumig, für ein Leben reichen kann. Und dann anzubahnen, wie können Rituale helfen? Also unter Ritualen verstehe ich jetzt einfach Handlungen, die symbolisch aufgeladen werden, sodass sie eine Struktur herstellen. Also als Beispiel, wenn ich als Eltern dem Kind ein Lied vorspiele, was ich immer schon in der Schwangerschaft gespielt habe, oder wenn ich jeden Abend eine Kerze anmache. Oder aber auch eine Beerdigung zum Beispiel. Das sind alles Rituale, und in Situationen, in denen ganz viel Unsicherheit ist und ganz viel Angst und Nichtwissen, können solche Rituale eine Ordnung herstellen. Mhm. Und davon kann man ja auch welche wiederum von außen, sagen wir mal, mit initiieren, vielleicht auch Anhaltspunkte dafür geben. Wenn ich als Freundin zum Beispiel so eine Kerze schenke, die ich vielleicht auch noch irgendwie verziert habe, und sage, ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht was, kann man auch immer wieder anzünden oder so. Na, dann zeigt man auch, dass man das verstanden hat von außen. Und genauso können Eltern das für sich machen, und viele Eltern machen das auch für sich und finden ihren Weg. Und bei diesen Wegen finde ich wiederum die allerwichtigste Aussage, sowohl was das Thema betrifft, Erinnerungen schaffen, als auch Rituale. Als Außenstehender möglichst nicht zu äußern, dass man etwas befremdlich findet. Mhm. Menschen machen so unterschiedliche Sachen, und es ist total wichtig, das zu tun, was einem selber hilfreich erscheint. Mhm. Und da habe ich in den Interviews so eine riesige Bandbreite erlebt, ja, von Menschen, die sich Tattoos stechen lassen, über Menschen, die Tagebuch schreiben, zu Menschen, die eine Baumpatenschaft machen und über Jahre so einen Baum pflegen zum Beispiel, oder eben mich, die ich Bücher geschrieben habe. Und da findet, glaube ich, jeder oder jede einfach auch den Weg, der gut ist, und darin kann man Vertrauen haben. Also Trauer nicht als Krankheit zu sehen, sondern eigentlich als eine ganz gesunde Reaktion auf den Verlust, ist ja am Ende nichts anderes als eine Anpassungsleistung, eine riesengroße Anpassungsleistung an ein Leben, das man sich so nicht gewünscht hat am Anfang und bei dem man erstmal überlegen muss, wie kann ich in diesem Leben gut weiterleben.
Was ich jetzt auch mitnehme, so wenn ich dir zuhöre, ist tatsächlich, ich habe so den Eindruck, es gibt eigentlich keine Eltern, die du kennengelernt hast, die sagen, ich will mich nicht erinnern. Also man muss sich sozusagen, man braucht diese Erinnerung, weil es gehört jetzt zu meinem Leben. Das ist ein Verlust, der sozusagen, der nicht mehr weggehen kann, sondern es bleibt mir sozusagen auch eigentlich nichts anderes übrig, als den zu erinnern, oder ist das falsch ausgedrückt?
Man kann schon verdrängen. Es gibt Menschen, die machen das erfolgreich. Und jetzt kommen natürlich zwei Dinge zum Tragen. Zum einen ist es nicht so sehr häufig, beziehungsweise irgendwann kommt das bei diesen Menschen auch zum Tragen, mehr oder weniger bewusst. Und zum anderen muss man sich natürlich auch vorstellen, jetzt ist meine Erfahrung mit vielen Eltern natürlich die über das Schreiben von Büchern. Das heißt, ich suche Menschen, die das mit mir teilen wollen und gerade nicht an die, die das eben verdrängen. Mhm. Insofern mhm. ist es sicherlich verzerrt und trotzdem mhm. kann man auch aus Studien mit einiger Sicherheit sagen, dass die allermeisten Menschen diesen Prozess, so schmerzlich er ist, eben durchlaufen und es nicht verdrängen, mhm. weil es ganz, also.
Und auch langfristig sozusagen, also das ist sozusagen, langfristig. Es geht nicht darum, mhm. jetzt irgendwie damit leben zu lernen für jetzt und irgendwann gibt es diese Rituale nicht mehr oder brauche ich die nicht mehr oder so, sondern es ist bei den meisten Personen anscheinend hilfreich, immer wieder Prozesse durchzulaufen oder sie ja, müssen es irgendwie vielleicht sogar mehr oder
ja,
weniger.
Ja, also ich glaube, dass dieser Prozess, der sagt man ja manchmal so schön, Trauerarbeit, der ist irgendwann nur noch wenig spürbar, dass das mhm. also meine Ressourcen sehr stark beansprucht. Das mhm. würde ich sagen, das war sicher ein paar Jahre bei mir so und würde mhm. ich auch bei den meisten anderen Eltern so einschätzen. Mhm. Jedoch ist es so, dass die Rituale und Ähnliches sich ändern und wahrscheinlich auch weniger werden. Mhm. Also das integriert sich. Und wie lange dieser Prozess dauert, ist sicher individuell verschieden und wird auch von Trauerforschern und Forscherinnen sehr unterschiedlich eingeschätzt. Aber mhm. vielleicht ganz generell und wichtigerweise zu sagen, er dauert oft länger, als andere es sich vorstellen können. Mhm. Also ich kann mich selbst noch gut erinnern, dass so ein Vierteljahr etwa, nachdem Lilly geboren war, schon von außen immer mal so dieser Anstoß kam, so jetzt ist er mal gut oder das mhm. Leben muss doch weitergehen. Und das ist sicher viel zu früh. Mhm. Sondern das ist eher schon eine Sache von Jahren und zwar nicht in dem Sinne, die einem, wenn man jetzt selber betroffen ist, Angst machen muss, oh je, jetzt bleibt es so für Jahre, mhm. das nicht, sondern ein fortwährender Prozess, in dem man merkt, wie man sich entwickelt in diese neue Situation hinein. Mhm. Das braucht es ja einfach, eine Idee davon zu gewinnen, wer bin ich, wer sind wir und wie ist unser Leben, sodass es auch ein gutes Leben ist. Also jetzt gibt es nicht viele Menschen, die lebensmüde tatsächlich sind, aber schon eine ganze Menge, die am Anfang zumindest sagen, ich weiß gar nicht, wohin mit mir, weil ich so aus der Mitte gerückt bin, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie soll das je wieder in irgendeiner Weise gut werden. Mhm. Und das braucht eine Zeit, um dieses neue Ich zu entwickeln. Denn als allererstes braucht es ja dafür die schmerzliche Erkenntnis, dass ich nicht wieder die Person werden kann, die ich vorher war. Mhm. Also ganz philosophisch mit Heraklit, man steigt nicht zweimal in denselben Fluss. Mhm. Das geht nicht. Mhm.
Du hast es jetzt auch immer schon so implizit mitgedacht, wenn du gesagt hast, was wir machen, auch wie wir damit umgehen. Es gibt, und du hast vorhin schon erwähnt auch, dass Freundinnen oder Verwandte sich auch um Kinder, also um schon geborene Kinder kümmern können, versuchen können. Und das ist so ein Thema, das mich auch noch näher interessieren würde. So wie trauern Kinder? Ist das eigentlich anders? Oder kann man das als Eltern, als verwaiste Eltern überhaupt begleiten? Oder ist man da dann oft eigentlich nicht mehr wirklich dazu in der Lage und sollte sich da vielleicht Unterstützung holen? Das würde man dann wahrscheinlich merken irgendwie. Aber also gibt es da auch Erfahrungen, die du teilen kannst oder Wissen, das du hast?
Also zunächst einmal, also Kinder sind schon grundsätzlich, aber auch in der Trauer nicht kleine Erwachsene. Mhm. Also Kinder trauern ganz anders. Sie trauern oft, ich nenne das mal natürlicher. Erfahrungen mit Eltern aus Interviews zeigen häufig große Bedenken, Kinder mit dem Tod zu konfrontieren. Und wer es dann doch gemacht hat, wie wir zum Beispiel auch selber, stellt fest, dass die Kinder recht unbefangen mit dem Tod umgehen. Und Ansonsten ist das ein bisschen schwierig und sehr komplex zu erklären, weil sich das Todesverständnis von Kindern schrittweise entwickelt. Mhm. Und deswegen, also ich jetzt nicht sagen kann, Kinder trauern so und so, sondern ich müsste zum Beispiel sagen, also ein oder zweijähriges merkt vermutlich nur, dass Mama und Papa irgendwie ganz verändert sind und entwickelt vielleicht zum Beispiel Ängste oder ähnliches eigentlich aus dieser veränderten Eltern-Kind-Beziehung und gar nicht wegen des fehlenden Geschwisterkindes, das es üblicherweise noch nicht realisiert. Mhm. Ein achtjähriges Kind macht sich ganz andere Gedanken und ich versuche mal zu schildern, damit man sich das vorstellen kann, was müssen eigentlich Kinder verstehen bis zu dem Punkt, wo sie in etwa das Todesverständnis haben von uns Erwachsenen? Und das erste oder einer der Punkte, den sie verstehen müssen, ist, dass Tod bedeutet, dass die Körperfunktionen nicht mehr vorhanden sind. Also jemand, der tot ist, der atmet nicht mehr und dessen Körper wird nicht mehr gewärmt und so weiter. Denn was ist das Nächste, was Kinder sozusagen zum Tod kennen, ist Schlaf. Ne? Mhm. Und deswegen auch zum Beispiel nie davon sprechen, das Geschwisterkind ist friedlich eingeschlafen oder so. Mhm. Ne? Da gibt es sensible Kinder, die die Idee entwickeln, dass wenn sie morgen zu Bett gehen, sie womöglich auch irgendwie zwischen Schlaf und Tod irgendwie verwechseln. Mhm. Ne? Also zu verstehen, das ist was, mein ganzer Körper funktioniert nicht mehr. Und dann auch, das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Also auch wieder im Gegensatz zum Schlaf springe ich nicht des Morgens wieder aus dem Bett, sondern wer tot ist, der bleibt auch tot. Und für Kinder sind ja diese zeitlichen Dimensionen gar nicht einordnenbar. Ja? Mhm. Deswegen braucht es diese Entwicklung zu verstehen, das bleibt für immer so. Die dritte Erkenntnis, die Kinder brauchen, ist, jedes Lebewesen stirbt irgendwann mal. Ne? Und das können können Kinder immer wieder begegnen in ihrem Alltag, zum Beispiel in der Natur. Aber es ist ganz wichtig, das auch zu thematisieren. Also es gibt zum Beispiel ein sehr schönes, schon etwas älteres Buch, ein richtiger Klassiker, Die besten Beerdigungen der Welt. Mhm. Da findet ein Kind ein totes Tier und nachdem sozusagen klar wird, aha, dieses Tier ist gestorben und wir können es begraben, sozusagen geht so eine ganze Kindermannschaft auf Suche und sucht alles, was gestorben ist, um nun jedem ein vernünftiges Begräbnis zu organisieren. Und die Frage zum Beispiel, wie man Kinder auf den Tod vorbereitet, jetzt nicht auf den eines Geschwisterkindes, sondern ganz generell ist, glaube ich, ganz wichtig für Eltern zu wissen, nicht abschotten vom Tod, sondern den Tod zum Thema machen an geeigneter Stelle und ganz unkompliziert und nicht erst, wenn es so ist, dass es so bedrängend ist, dass die Eltern auch eben, sagen wir mal, eingeschränkte Partner in der Situation sein können. Also Nummer drei war sozusagen, alle müssen sterben. Nummer vier, verstehen, der Tod hat natürliche Ursachen. Mhm. Also zu verstehen, warum stirbt denn überhaupt jemand? Jetzt ist es ganz einfach, häufig Eltern oder Menschen fällt es einfach zu erklären, jemand war so alt, dass er gestorben ist. Ne? Deswegen, also du kannst dir ja vorstellen, wenn etwas ganz alt ist, dann geht das vielleicht zu Bruch oder so. Also das ist vielleicht noch für viele am einfachsten, aber auch daran zu erklären, eine schlimme Krankheit oder ein Unfall können dazu führen. Aber es ist in jedem Fall, gibt es eine Ursache für den Tod. Der Tod kommt nicht aus heiterem Himmel und er ist keine Strafe. Ist ja auch wichtig zu wissen. Und das Letzte ist, und das passiert meistens so bei älteren Kindern, Jugendlichen, zu merken, Menschen haben ganz verschiedene Vorstellungen davon, was nach dem Tod passiert. Und das heißt nicht, dass einer Recht hat und der andere hat nicht Recht, sondern einfach Menschen haben verschiedene Erklärungen und ich als Individuum bin aufgefordert, mir meine eigenen Gedanken zu machen und eine für mich sinngebende und vielleicht auch tröstliche Vorstellung zu gewinnen. Mhm. Und das ist, also diesen Prozess sozusagen, das ist auch ein Erziehungsprozess, den man jetzt nicht in der Akutsituation leisten wird, aber der einem, glaube ich, helfen kann, zu verstehen, welche Fragen Kinder so umtreiben. Also wenn zum Beispiel Kindergartenkinder den Tod des Geschwisterkindes immer wieder durchspielen, dann spielen die genau diese Fragen letztlich durch. Mhm. Wenn Kinder, wenn die Frage ansteht, soll ich mein Kind mit zur Beerdigung nehmen? Dann muss man eigentlich nur mal überlegen, was man diesem Kind, wenn es denn möchte, ne? Im Vordergrund sollte immer stehen, was möchte denn das Kind? Und gibt es auch eine Person, die dieses Kind begleiten kann? Das kann man vielleicht zum Beispiel selber als Eltern bei so einer Beerdigung nicht gut. Ja, dann muss ich jemanden vielleicht finden, der das kann, aber meinem Kind zu ermöglichen zu kommen, damit es eben diese Erfahrungen machen kann, welche Rolle spielt dieses Ritual letztlich? Mhm. Ja, was tun wir da? Warum verhalten wir uns so oder so? Und auch eigene Ideen einzubringen. Mhm. Das ist zentral und das sind in all dem Schlimmen auch gute Möglichkeiten, ganz langfristig für ein Kind Erfahrungen zu ermöglichen, die vielleicht dazu führen, dass es irgendwann in seinem Leben einem anderen Menschen mit so einem Verlust oder mit einem Verlust empathisch und zugewandt begegnen kann und nicht sagt, der Tod, da halte ich jetzt mal lieber Abstand. Mhm. Mhm.
Und mit den Kindern, die vielleicht nachgeboren werden, ist es auch wahrscheinlich im Grunde genommen dann so, dass es in einer Familie im besten Fall oder wenn das gewünscht wird, irgendeine Form von Umgang mit dem Tod, mit dem Verlust von einem Geschwister gibt. Und da werden dann ganz natürlich auch folgende Geschwister einbezogen in die Rituale, die man gefunden hat und in die Auseinandersetzungen, die man da gemeinsam gestaltet sozusagen oder...
Du hast es schon ganz richtig gesagt, am Ende muss jede Familie für sich da einen Weg finden. Und ich glaube nicht, dass man jetzt jemandem vorschreiben kann, ob man das thematisieren oder nicht thematisieren soll. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass wir ganz gute Erfahrungen gemacht haben mit diesem sehr, ich sag mal, alltäglichen Umgang auch mit Lilly in unserer Familie. Also es gibt an der Bilderwand, wo halt ganz viele Bilder von den Kindern und von uns sind, gibt es auch ein Bild von Lilly. Wir feiern ihren Geburtstag. Das ist ein sehr beliebter Geburtstag, weil sich natürlich alle lebenden Kinder mal überlegen können, was die Lilly jetzt gern machen würde. Und das lässt viel Raum für eigene Wünsche. Und sonst auch einfach, wenn es zum Beispiel darum geht, wie viele Geschwister hast du, das einfach mit zu kommunizieren, zeigt ja auch, dass sie eine Bedeutung hat. Das heißt, ich denke, man ermöglicht den Kindern, sich in dieser Geschwisterfolge zu sehen, in der dies wirklich ist, nicht in einer verschwiegenen. Dazu muss man jetzt kein Anhänger von bestimmten Modellen sein, wie Familienaufstellungen oder so, um zu begreifen, dass jeder Mensch eine Stellung in der Familie hat, ob er da ist oder nicht. Das glaube ich ganz fest. Sich in der Geschwisterfolge zu begreifen, sich zu interessieren für, wie Geschwister das sonst auch machen, für vielleicht Ähnlichkeiten, Unterschiede, für prägende Familien, Lebensereignisse, sag ich mal. Und nicht zuletzt auch, um in Momenten, die jetzt in meiner persönlichen Erfahrung meinem Mann und mir schwerfallen, zu verstehen, warum meine Eltern jetzt vielleicht traurig sind. Also ich sag mal ein Beispiel, unsere Jüngste, beim Weihnachtskonzert und die Eltern weinen, die wird sich ja sonst auch denken, was ist denn da los? Jetzt habe ich hier so schön vorgesungen. Denen stehen die Tränen offensichtlich, keine Freudentränen in den Augen. Das hat dann, also das ist eine Möglichkeit, das einzuordnen und zu sagen, ja, da passiert ja auch noch was anderes. Ne? Und dafür braucht es nicht viel Worte, wenn jeder seinen Platz in der Familie hat.
Ja, das finde ich total einleuchtend. Ich kann ganz gut verstehen, was du meinst und will dir auch einfach an dieser Stelle mal ganz, ganz herzlich danken, dass du hier so viel mitgeteilt hast und erzählt hast und glaube, dass das vielen Menschen hilft, die das anhören. Und würde dir vielleicht abschließend noch eine Frage stellen wollen und zwar... Geht die noch mal so einen Schritt nach draußen? Also was mich noch interessieren würde, ist, Du hast schon mehrfach jetzt angedeutet, dass sich die Gesellschaft, auch so die medizinische Kultur, das Verhalten, das Umgehen damit schon verändert, auch zum Positiven verändert hat. Gibt es da trotzdem Anliegen, die du formulieren könntest, wo du sagen würdest, das vielleicht auch ganz konkret wünschst du dir zum Beispiel vielleicht, dass da eine Anerkennung auch für Abgänge, die früher stattfinden, passieren kann oder anderes, was du dir vorstellen kannst?
Da gäbe es wahrscheinlich eine ganze Liste. Ich sag mal ein paar, die ich ganz vordringlich finde. Also das erste ist, dass es früher Mutterschutzangebote gibt, die ja damit anerkennen, dass eine Schwangerschaft irgendwie ein Transformationsprozess ist, der eben sozusagen in der Schwangerschaft, mit der Geburt und dann aber eben auch nach der Schwangerschaft besteht. Also in Österreich gibt es jetzt momentan eben eine Initiative, zum Beispiel den gesetzlichen Mutterschutz ab der 12. Schwangerschaftswoche zu gewähren beim Verlust eines Kindes. Das fände ich ganz wichtig von gesetzgeberischer Seite. Für die Kliniken fände ich ganz wichtig, im Umgang einfach wirklich auch bewusst zu sein, Eltern auch als Partner auf Augenhöhe anzuerkennen und sie in Entscheidungen einzubeziehen. Und bei den frühen Verlusten und auch bei Schwangerschaftsabbrüchen fände ich es total wichtig, dass es einfach eine bessere bzw. überhaupt eine Betreuung gibt, die auch anerkennt, dass bei so frühen Verlusten bzw. eben auch bei Schwangerschaften, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht fortgeführt werden, trotzdem ja Trauer da sein kann. Und ohne das zu pathologisieren und zu sagen, jeder muss das annehmen, aber zumindest das Bewusstsein bei Betroffenen dafür zu schaffen, wenn du das Gefühl hast, du brauchst Unterstützung, hier kannst du sie finden.
Ja, vielen Dank nochmal, Heike, für dieses Gespräch und für deine Zeit. Und
gerne.
Ja, ich freue mich total, dass das geklappt hat und du heute hier sein konntest.
Dankeschön. Ich war sehr gerne hier.
Schön.
Das war Zack Familie, ein Podcast der Regensburger Eltern.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Feedback zu dieser Folge, über Fragen und vor allem auch über Anregungen, welche Themen euch gerade umtreiben. Schickt uns einfach eine Mail an podcast@regensburger-eltern.de. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann fänden wir es super, wenn ihr ihn weiterempfiehlt und ihn bewertet.
Alle Infos zur Folge packen wir euch wie immer in die Shownotes oder, wenn ihr uns auf www.elternzeitung.de hört, in den zugehörigen Artikel.